Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wissen Sie, wann eine Tradition beginnt? Wenn man etwas das zweite Mal macht. Und wann beginnt es, Gewohnheit zu werden? Wenn man es zum dritten Mal macht. Mal schauen, ob das mit eurer Sanduhr jetzt sozusagen, zumindest was mich betrifft, eine Tradition oder eine Gewohnheit wird. Aber ich finde es einfach schade, wenn man es nicht verwendet. Tja, liebe Schwestern und Brüder, wir haben in der Epistellesung aus der Apostelgeschichte so ein Blitzlicht bekommen aus der frühen Zeit der christlichen Gemeinde, dass sie alle einmütig beieinander sitzen, dass sie bei der Lehre bleiben, dass sie die Gemeinschaft pflegen, dass sie das Brot brechen und miteinander beten, dass das natürlich ein Traum, an einem Tag zu einer christlichen Gemeinde schlagartig 3000 neue Gemeindeglieder dazukommen, würden wir hier ja gar nicht reinkriegen. Aber davon träumt man eigentlich. Dass man sagt, das, was das eigene Herz bewegt, diese Gemeinde, die Gemeinschaft derer, die das Gleiche glaubt, die soll doch bitte schön wachsen und nicht schrumpfen. Es wurden hinzugefügt 3000 Menschen an einem Tag und die mussten dann auch getauft werden. Das war ganz schön Arbeit, würde ich sagen. Und dann dieses Bild. Da kommen Menschen zusammen, beten miteinander, essen miteinander, verkaufen ihre Habe und ihr Gut, teilen es untereinander auf, keiner muss darben, keiner erstickt an seinem Reichtum, schier etwas Paradiesisches. Ja gut, wenn man dieses Bild so nimmt, kann man natürlich sagen, Moment mal, das war ja klar, dass die das konnten, weil die dachten ja, dass der Herr Jesus bald wiederkommt. Was nützt mir dann der Gutshof? Und was nützen mir die Sesterzen und das Geld und das Gold? Da bringe ich es doch lieber nicht unter die Leute, aber ich bringe es für die Glaubensgeschwister ein. Ich brauche es ja eh nicht mehr. Altersversorgung ist ja in diesem Fall nicht nötig. Dann kann man sagen, okay, aus diesem Blickwinkel betrachtet ist es bei uns natürlich etwas anders, denn wir warten ja schließlich immer noch, und das seit 2000 Jahren, auf die Wiederkunft Christi. Man kann auch die Sache so richtig pragmatisch, politisch sehen und sagen, das ist ein Text, der ist insofern gefährlich, weil der propagiert eine politische Richtung, die sich überholt hat und die auch schon politisch gescheitert ist, nämlich der Kommunismus. Alles gehört allen. Freilich könnte man mit diesem Text auch gegen den Strich gebürstet umgehen. Aber ich denke, es lohnt sich trotzdem, nachdem manches, wenn nicht sogar vieles, sich über 2000 Jahre innerhalb einer christlichen Gemeinde nicht unbedingt geändert hat oder hat ändern müssen, dass wir auch für uns schauen, wo wir die Lehren draus ziehen. Wenn wir zum Beispiel den Satz hören, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, dann ist für uns klar, das ist etwas, was fest steht. Wir Pfarrerinnen und Pfarrer, wir werden ordiniert und leisten einen Eid darauf, auf die Heilige Schrift und unsere Bekenntnisschriften, allen voran das Augsburger Bekenntnis, diese treu und lauter anzuwenden und zu verkündigen. Das sind festgefasste Lehren und Bekenntnisse, an denen wir festhalten wollen, die sich zu einem gewissen Zeitpunkt, eben in der Zeit nach der Reformation, was die Bekenntnisschriften betrifft, so gebildet hatten Und ab und zu kommt noch mal eine neuere dazu. Die ist allerdings wieder ein Zeichen dafür, dass das Ganze nicht so statisch ist. Und für die Menschen damals in der Urgemeinde, da war das überhaupt nichts Festgeklopftes, sondern die Lehre, die begann sich da erst auszubilden. Da waren ja noch so viele frische Erinnerungen. Es waren ja eine ganze Menge Menschen darunter, die Jesus persönlich gekannt haben, die seine Worte aus seinem Mund gehört haben, die vielleicht auch von ihm geheilt wurden, die eine ganz persönliche Beziehung zu ihm hatten. Das ist ja etwas ganz anderes als über die Klüfte der Geschichte hinweg. Und diese junge Gemeinde machte sich ja auf den Weg zu lernen und zu entwickeln, was es heißt, als Christ zu leben und was es heißt, als Christen miteinander zu leben. Und sie waren immer wieder begierig darauf zu hören, was ihnen die Apostel sagen von einem Tag auf den anderen. Wenn es dort heißt, sie blieben beständig bei der Lehre, dann heißt es eben nicht, dass sie einer festgefassten Lehre, die wie ein erratischer Block dastand, zu folgen hatten, sondern sie wollten lernen. Und da trifft es uns auch wieder. Denn bei all dem, was sich in den letzten 2000 Jahren entwickelt hat, was den Glauben betrifft, wir Christen sind eine Gemeinschaft derer, die täglich neu lernen und lernen und lernen, was es heißt, als Christ zu leben, und die ihre Erfahrungen machen und einbringen in die Gemeinden und in die Gemeinschaft derer, die glauben, und so lernen, was es heißt, als Christ zu leben. Christ sein ist nämlich immer ein Werden, ein Stillstand, ein Gefühl, jetzt habe ich alles verstanden, jetzt ist alles so und so wie es jetzt ist, ist es gut und richtig und da darf nichts dran gerüttelt werden, ist der Anfang vom Ende. Dieser Lernprozess, den wir Christen miteinander gehen, der ist ganz schön komplex. Auf der einen Seite das, was wir aus der Vergangenheit mitbekommen haben, das, was wir in der Gegenwart erleben, den Herausforderungen, denen wir uns stellen, und dem, von dem wir meinen, wie es in der Zukunft zu gestalten sei, den richtigen Weg und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ob das nun in einer kleinen Kirchengemeinde ist oder in einer großen Kirche, der Lernprozess ist überall der gleiche. Alle aber, die gläubig geworden waren, heißt es, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Wo der Kommunismus daraus guckt, in den Augen mancher, tut er aber nicht. Weil es ist hier nicht um Verteilungsgerechtigkeit oder sonst etwas gegangen. Diese erste Christengemeinde war, wenn man es modern ausdrücken möchte, eine Solidargemeinschaft. Jeder hat sich selbst und das, was er war und hatte, in die Gemeinde eingebracht und hat also nicht mehr sich selbst als das Wichtigste im Universum gesehen, sondern aus dem Ich wurde ein Wir. Einer für den anderen da, einer Verantwortung für den anderen tragend. Man könnte natürlich sagen, ja, da kann man sich auch gut ein Beispiel nehmen, weil was die uns da vorgelebt haben, das war ja Gerechtigkeit. Aber wissen wir, was Gerechtigkeit ist? Ist es Gerechtigkeit, wenn alle das Gleiche haben? Gibt es viele, die sagen, ja. Aber ist es wirklich gerecht? Ich habe, vorgestern war es, glaube ich, eine kleine Karikatur gefunden. Hat noch was mit der Europameisterschaft im Fußball zu tun. Das sieht man auf so einem kleinen bunten Bildchen. ein Fußballfeld und da spielen die ein bisschen im Hintergrund. Vor dem Fußballfeld ist keine Tribüne oder sowas, da ist ein Holzzaun und der ist blickdicht, damit keiner, der keine Eintrittskarte gezahlt hat, drüber gucken kann. Und hinter diesem Holzzaun stehen drei Gestalten. So ein Lulatsch wie ich, dann jemand von den Präparanten von der Größe her, geht man so bis hier, und ein kleines Kind. Und alle drei, also der Lulatsch, die Präparantin und das kleine Kind, stehen alle auf einer Holzkiste. Jeder hat eine Holzkiste. Und dann schaut es so aus, der große Erwachsene, der schaut so über den Zaun. Die Präparantin kriegt einen Kopf über den Zaun und kann auch zugucken. Und der kleine Junge, der sucht sich da irgendwo ein Astloch in dem Zaun, wo es keins gibt. So, ist es jetzt gerecht? Es ist gerecht, weil jeder hat eine Kiste. Aber es ist ungerecht, weil nicht alle können das Fußballspiel gucken. Also wenn man von der Verteilungsgerechtigkeit her ausgeht, muss man sagen, also die drei Kisten sind gerecht verteilt worden. Jeder hat eine. Aber geholfen hat es nichts. Und daneben ist die gleiche Szene wieder. Wieder Fußballfeld und der Zaun. Und da steht der Erwachsene hinterm Zaun. Der Zaun geht ihm bis daher, bis unter das Kinn. Und er kann sein Kinn gemütlich auf den Zaun legen. Und das Fußballspiel angucken und mit seinen Beinen steht er auf dem Erdboden. Die Präparantin steht auf einer Kiste und kann auch gucken. Und der kleine Junge, der vorher nichts gesehen hat, hat die Kiste von dem Erwachsenen bekommen, hat sie übereinander gestapelt, steht jetzt auf zwei Kisten und kann auch das Fußballspiel angucken. Ist das jetzt gerecht? Ja, sie können alle drei das Fußballspiel angucken, ist gerecht. Aber die Kisten sind ungerecht verteilt. Weil einer hat zwei, einer hat eins und einer hat nichts. Es gibt dann schlaue Kommentare zu solchen Karikaturen, die durchaus zum Nachdenken anregen. Wo einer gesagt hat, das Problem sind nicht die Kisten, das Problem ist der Zaun. Da erst würde Gerechtigkeit geschaffen, dass alle freien Zugang haben. Aber ihr seht, bei all den Vorstellungen, wie man das Miteinander gestalten kann und bei all den Werten, die uns wichtig sind, wie der Gerechtigkeit, wie schwankend das Ganze ist. Und damals in der Urgemeinde, ich denke, da war der Punkt nicht der, alle sollen das Gleiche kriegen, sondern es soll jedem gut gehen in der Gemeinde und mit der Gemeinde. Keiner soll Not leiden, keiner soll Vorteile, aber auch keiner soll Nachteile haben. Und an dem Punkt, denke ich, ist der Reflex auf unsere Gegenwart gar nicht so schlecht. Innerhalb unseres christlichen Miteinanders oder innerhalb auch in all den Szenen, in denen Menschen miteinander zu tun haben. Das heißt nämlich, nicht unbedingt eine Messlatte oder das Ich in den Vordergrund stellen, sondern den Blick auf den Nächsten und die Verantwortung für den Nächsten. Eben die Nächstenliebe leben oder modern gesagt eine Solidargemeinschaft bilden. Was mir sonst noch so auffällt an diesem Text, ne? Sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Das waren die gemeinsamen Mahlzeiten. Und das wissen wir ja auch. Menschen kommen sich näher und lernen sich besser kennen und verstehen einander besser, wenn sie miteinander essen. Aber es waren nicht nur die normalen Mahlzeiten, sondern es wurde im Anschluss an diese Mahlzeiten auch immer das heilige Mahl gefeiert. Die Gegenwart des auferstandenen Herrn wurde gesucht und gefunden in Brot und Wein im heiligen Abendmahl, Tag für Tag. Da frage ich mich schon, was hat sich denn seitdem so gravierend verändert, dass bei uns oftmals so eine Scheu ist, Abendmahl zu feiern? Also, ich kenne es jetzt von Dieters Wind drüben, wenn wir in der Passionszeit im Seniorenkreis ein Tischabendmahl feiern, dann geht keiner von den Teilnehmern am nächsten Sonntag in der Kirche zum Abendmahl. Ich habe schon gehabt, nicht so häufig, nicht so viel davon. Ich verstehe ja, dass es einen großen Respekt davor gibt, eine große Ehrfurcht. Auf der anderen Seite ist aber doch das heilige Abendmahl, diese Gegenwart Gottes, die zu uns und in uns kommt, nichts Bedrohliches, sondern etwas, wo Gott selbst unsere Seele nähren will, wo Christus selbst kommt, um uns zu speisen. Ich sage es jetzt einfach mal von dieser Kanzel im Wissen drum, dass das eine Fragestellung ist, die, falls es zu irgendeinem Zeitpunkt mal für Amershausen eventuell wieder einen eigenen Pfarrer, Pfarrerin geben sollte, Astrologen unter euch könnten ja mal versuchen, eine Prognose zu erstellen, dass dieses Thema vielleicht gar nicht uninteressant wäre, weil ich denke gerade die Gegenwart Jesu im Abendmahl, je häufiger wir sie uns selber gönnen, tut der eigenen Seele mehr als gut. Und ein letztes an Lehren aus diesem Text. Sie blieben in der Gemeinschaft, in der Lehre, im Brotbrechen und im Gebet. Freilich kann man im stillen Kämmerchen beten, ganz allein für sich. Ist eine schöne Formulierung, gell? Ach, ich bete für mich. Hat ja zwei Perspektiven, die man drauf gucken kann. Ich bete für mich kann heißen, ich mache das allein. Heißt aber genauso, ich bete nur für mich, für mein Ego. Und die anderen interessieren mich nicht. Also diese Lehre aus den ersten Berichten der Urgemeinde ist auch, dass Christsein immer auch eine Gebetsgemeinschaft ist und da auch wieder aus beiden Perspektiven heraus. Einmal, dass das Beten im stillen Kämmerlein das Alleinige nicht sein kann und darf, sondern dass wir miteinander ins Gebet kommen und dass wir auch miteinander und füreinander beten, eben nicht nur für mich, sondern auch für dich, für uns, für die Menschen und für die Schöpfung, die Gott uns anvertraut hat. Alleine geht vieles, aber gemeinsam geht's richtig. Das könnte so eine Überschrift über ein gelingendes Christenleben sein, eine christliche Gemeinschaft. Ein kleiner Abschnitt, der etwas euphorisch geschrieben wird von Lukas in seiner Apostelgeschichte, weil jedem Anfang wohnt ja ein Zauber inne, auch dem Anfang der christlichen Gemeinde in Jerusalem. Aber für uns Nachgeborene nach 2000 Jahren immer noch ein spannender Text, der uns einiges mitgibt für unsere Überlegungen, wie Gemeinde sein kann. Lerngemeinschaft, Solidargemeinschaft, Mahlgemeinschaft und Gebetsgemeinschaft. Das sind die Dinge, wo wir gefragt sind. Wir werden in vielen anderen Dingen auch gefragt. Ja, wir singen manchmal etwas enttäuscht und sagen, dass dein Haus nicht will werden voll. Wir versuchen, Missionsstrategien zu entwickeln. Wir versuchen, etwas schlafende Gemeindeglieder zu aktivieren. Wir gestalten ein möglichst vielfältiges Gemeindeleben, um unseren Teil dazu beizutragen, dass die Gemeinde Christi vor Ort lebendig ist und lebt. Und das Wichtigste dabei ist, der letzte Satz in diesem Text, der heißt nämlich, der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ja, die Gemeinde damals wuchs, würden wir uns auch wünschen. Aber bei all dem, was wir gestalten und machen können, die ersten vier Worte in diesem Satz, der Herr aber fügte hinzu. Das ist das Wichtigste. Dass Gott seinen Teil dazu beitragen darf und kann und wir ihm auch den Raum dazu lassen. Und dass wir als Lerngemeinschaft, Solidaritätsgemeinschaft, Mahlgemeinschaft und Gebetsgemeinschaft ihn genau darum bitten. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.